Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, Frühschicht auf der Intensivstation im Helios-Klinikum. Krankenpfleger Mario sitzt wieder einmal erschöpft im Pausenraum. Gedanken verloren, starrt er vor sich hin. Bei der Übergabe hat er von dem Tod eines jungen Patienten in Zimmer 301 erfahren. Gestern sah es den Umständen entsprechend noch gut aus, dachte Mario. Gestern stand er noch selbst im Schutzanzug an seinem Bett, hat Werte kontrolliert. Nichts deutete auf diesen Ausgang hin. Und nun ist der junge Mann mit nur 31 Jahren an Corona gestorben. Mario kann nicht mehr. Er fühlt sich ausgebrannt. Er denkt sogar darüber nach, es wie sein Ex-Kollege Stefan zu machen, nämlich seinen Traumberuf als Krankenpfleger an den Nagel zu hängen und umzuschulen. Denn die Zustände hier auf der Station werden immer unerträglicher. Und bevor Mario der Nächste ist, der wegen Burnouts, wegen seelischen und körperlichen Überlastungen sich krankschreiben lassen muss und ausfällt, überlegt er lieber gleich zu gehen. Jetzt, heute, am besten auf der Stelle. Mario muss raus, raus an die frische Luft, weg von Krankheit und Tod auf der Station. Draußen im Klinikpark setzt er sich kraftlos und gedankenverloren auf die Bank im Rosenpalais. Er schließt die Augen, legt den Kopf in den Nacken und holt tief Luft. Wie gut es tut, denkt Mario, mal wieder ohne Maske zu atmen. Er merkt richtig, wie sich seine Lungenflügel mit frischer Frühlingsluft füllen. Als Mario seine Augen wieder öffnet, liegt ein Brief neben ihm auf der Bank. Für Mario steht da drauf. Neugierig öffnet Mario diesen Brief. Lieber Mario, beginnt der Krankenpfleger zu lesen, du hast meiner Mama das Leben gerettet. Schau, ich habe dir ein Bild gemalt. Da bist du. Du bist der Held im blauen Umhang. Und hier ist das ein Herz. Das ist für dich. Jetzt kann ich mit meiner Mama wieder spielen und sie kann mir wieder etwas vorlesen. Heute kann sie wieder nach Hause. Danke. Dein Jonas. Mario schaut sich um, aber niemand scheint mehr da zu sein. Mario starrt auf den Brief in seinen Händen. Dem Krankenpfleger kullert eine Träne übers Gesicht. Dann noch eine und noch eine. Dann folgt ein ganzes Meer an Tränen. Nach einer Weile merkt Mario, wie eine Last von ihm abfällt. Eine schwere Last, die ihn zu erdrücken drohte. Etwas wie Erleichterung macht sich in ihm breit. Zaghaft spürt er Zuversicht, doch am richtigen Platz zu sein. Hier im Klinikum ist sein Platz. Hier hat er seine Aufgabe, auch wenn es zurzeit wirklich schwer ist. Mario muss an die eine Radiosendung denken. Die Moderatoren unterhielten sich am letzten Wochenende über Ostern. Da feiern ja Christen und Christinnen den Sieg über den Tod. Sie feiern, dass dieser Jesus, von dem er selbst so gut wie nichts weiß, auferstanden ist. Mit dieser Auferstehung nach Jesu Leiden wird alles anders, besser, haben sie erzählt. Vielleicht, denkt sich Mario, vielleicht gibt es diese Auferstehung auch im Alltag, heute noch, so wie bei ihm selbst. Er war am Ende seiner Kräfte, sah keinen anderen Ausweg, als seinen Job aufzugeben und hinzuschmeißen. Alles um ihn herum wurde immer dunkler. Doch die Worte eines kleinen Jungen haben ihn aus seinem Tief gerissen. Der Brief hat sein Herz berührt. Ja, es ist für Mario wie eine kleine Auferstehung im Alltag. Nun hat Mario wieder neuen Mut und neue Hoffnung. Es ist der Herr, sagt Johannes zu Petrus. Er erscheint unerwartet und anders, als man denkt. Jesus zeigt sich den Menschen immer, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Freitag, spät am Abend. Mit einem tiefen Seufzer sackt Anna auf ihrem Sofa in sich zusammen. Zur Ruhe kommt sie nicht wirklich, denn so vieles geht ihr noch durch den Kopf. Nie wieder Homeschooling, murmelt Anna vor sich hin. Nie wieder arbeiten von zu Hause, gleichzeitig auf gar keinen Fall. Da ist es wieder. Anna krümmt sich. Da ist das stechende Gefühl im Bauch. Anna wickelt sich eine warme Decke um. Sie kennt das schon. Immer, wenn es ihr schlecht geht, bekommt sie dieses Ziehen, dieses Stechen im Bauch. In letzter Zeit geht es ihr oft schlecht. Seit ein paar Monaten muss sie alles alleine stemmen. Die Arbeit, die Schule, die Erziehung der Kinder, den Haushalt. Denn ihr Mann hat sie und die Kinder einfach sitzen gelassen. Vor ihr auf dem Tisch liegen die Scheidungspapiere. Lange hat Anna daran geglaubt und daran festgehalten, doch noch eine Lösung für ihre Ehe zu finden. Für sie war Tom doch immer die große Liebe. Und eine Trennung, das kam für Anna nie in Frage. Nicht für sie, die so fest im Glauben steht. Nicht für sie, die bereit war und ist, durch dick und dünn dieser Ehe zu gehen. Das haben sie sich doch vor dem Altar vor Gott versprochen. Anna starrt auf die Scheidungsunterlagen. In ihrem Bauch sticht es wieder. Sie will kein Versprechen brechen, erst recht keines, das sie vor Gott gegeben hat. Sie fühlt sich als Versagerin ohnmächtig, als schlechter Mensch. Aber was soll sie machen? Die Scheidung kommt. Tom hat sie schließlich eingereicht. Da vibriert ihr Handy. Annas beste Freundin Lea hat ihr eine Sprachnachricht geschickt. Hi Anna, Lea hier. Ich weiß, es ist schon spät, aber bevor ich gleich ins Bett gehe, wollte ich noch ein paar Gedanken loswerden. Es tut mir voll leid, das mit der Scheidung. Mich beschäftigt das total und ich wünschte, ich könnte mehr für dich tun. Also, ich habe noch mal was nachgelesen. Jesus hat gesagt, was Gott zusammenfügt, das soll der Mensch nicht scheiden. Aber er sagte nicht, das darf der Mensch nicht scheiden. Das ist für mich ein Unterschied. Ich meine, stell dir vor, ihr lebt weiterhin zusammen in einem Haus, versorgt gemeinsam die Kinder, aber zwischen euch herrscht Funkstille, Kälte. Das merken doch die Kinder. Darunter leiden doch die Kinder. Und solch eine Kälte tut dem eigenen Herzen doch auch nicht gut. Irgendwann erstarrt dein Herz vor lauter Kälte. Und ich sehe doch jetzt schon, wie du unter allem leidest und dich zurückziehst. Im schlimmsten Fall hört doch dein Herz dann auf zu schlagen. So weit darf es nicht kommen, Anna. Du hast selbst gesagt, weil Tom die Scheidung will, lässt sich das alles nicht mehr aufhalten. Dadurch verlierst doch du nicht das Recht auf Leben, nicht das Recht auf Glücklichsein. Und zum Leben gehören Abbrüche, Niederlagen leider dazu. Das erleben wir doch spätestens dann, wenn jemand stirbt. Das tut weh. Aber in diesem Schmerz bleibt das Leben nicht stehen. Vor einer Woche, Anna, haben wir noch gemeinsam doch Ostern gefeiert. Wir haben das Leben gefeiert. Es geht weiter. Mir tat die Predigt so gut. Weil Gott uns vergibt, können wir einen Neuanfang wagen. Wir dürfen Abbrüche, Schmerzen hinter uns lassen. Ich sage ja nicht, dass wir sie vergessen sollen, aber wir dürfen von nach vorne schauen. Nach dem Tal der Finsternis kommt das Licht des Lebens. Aus dem absoluten Stillstand in Jesus ist Jesus auferstanden. Das Leben siegt. Damit ist auch Vergebung geschenkt. Gräme dich nicht, Anna. Kein Mensch ist perfekt oder ohne Fehler. Du bist und bleibst trotz Scheidung ein geliebtes Kind Gottes. Vergiss das nicht. Lass uns morgen in Ruhe nochmal drüber reden. Erstmal gute Nacht. Hab dich lieb. Anna legt das Handy zur Seite. Das Ziehen im Bauch hat etwas nachgelassen. Sie merkt, wie sie ruhiger wird. Danke. Das tat gut, denkt Anna. Sie nimmt die Decke und legt sich in ihr Bett, getröstet und neuen Mutes. Es ist der Herr, sagt Johannes zu Petrus. Er erscheint anders als erwartet. Jesus zeigt sich den Menschen immer wieder, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Sonnenstrahlen tauchen den Abendhimmel in zartes Rosarot. Langsam zieht die Nacht hinein. Simon Petrus sitzt am Ufer. Er ist immer noch frustriert. Immer noch hadert er mit sich und der Welt. Wieso ist das alles passiert? Jesus ist tot. Nein, er war tot, um ehrlich zu sein. Er wurde in ein Grab gelegt und dann war er nicht mehr da. Er lebt. Er ist auferstanden. Das haben Gestalten in weißen Kleidern erzählt. Klar, denkt sich Petrus, Jesus lebt. Wie soll ich das denn glauben? Petrus will endlich auf andere Gedanken kommen. Ich gehe fischen. Die prompte Antwort seiner Freunde, sie kämen mit, ließ ihn zusammenzucken. Da hat er seinen Gedanken wohl laut ausgesprochen. Nun gut, dann los. Sie schnappen sich das Fischerboot wie in alten Zeiten. Damals, als sie noch im See Fische fingen. Damals, als sie noch ihrem Beruf nachgingen, bis Jesus kam. Er stellte alles auf den Kopf. Nicht Fische, sondern Menschen sollten sie fangen. Petrus hat es ja probiert, mit Jesus an seiner Seite. Er wollte den Menschen von Gott erzählen. Aber jetzt ist Jesus nicht mehr da. Dann kann ich jetzt auch wieder Fische fangen. Das kann ich, das bin ich gewohnt, denkt Petrus und rudert mit seinen Freunden hinaus. Auf See werfen sie ihre Netze aus und warten und warten und warten. Petrus schläft ein. Als er wieder wach wird, hat die Morgendämmerung schon eingesetzt. Erwartungsvoll blickt er in die Gesichter seiner Freunde. Und, wie sieht es aus? Haben wir etwas gefangen? Enttäuscht schütteln sie den Kopf. Nichts, nicht einen Fisch. Petrus' Miene verfinstert sich. Mist, nichts klappt mehr. Sie rudern zurück. Am Ufer angekommen sieht Petrus einen Mann dort stehen. Was will der hier? Fragt sich Petrus, immer noch etwas mürrisch. Als könnte der Fremde Gedanken lesen, fragt er Petrus, habt ihr Fisch zum Essen? Auch das noch, denkt Petrus. Nein, haben wir nicht, brummt Petrus und beginnt das Boot an Land zu ziehen. Petrus ist ganz in seine Arbeit versunken, als er plötzlich innehält. Was hat der Typ da gerade gesagt? Wir sollen noch einmal auf den See fahren und die Netze zur rechten Seite auswerfen? Wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Warum in aller Welt soll das jetzt anders sein? Petrus wird das Gefühl nicht los, dass hier etwas nicht stimmt. Er schaut zu seinen Freunden. Die schauen zurück und schauen sich an, zucken mit den Achseln. Johannes sagt schließlich, warum nicht? Lass uns noch einmal rausfahren und probieren, Fische zu fangen. Petrus wird wütend. Da kommt ein Fremder dahergelaufen, hat Hunger und nun sollen sie auch noch einmal zum Fischen hinaus auf den See fahren? Petrus holt tief Luft. Also gut, Boot wieder ins Wasser, hinaus auf den See, Netze raus. Es dauert nicht lange, da sind die Netze voll. Und zwar so voll, dass sie die Netze kaum bis ans Ufer ziehen können. Eigenartig, denkt Petrus erneut, hier stimmt doch was nicht. Petrus muss wieder an Jesus denken, an damals, wie alles anfing, als sie beim Fischen waren und Jesus ihnen sagte, sie sollen abermals hinausfahren auf den See. Da trifft Petrus der Schlag. Dieser Fremde ist Jesus, er ist es tatsächlich. Vor Schreck wirft er sich in den See. Er muss erst mal abtauchen, um zu begreifen, was hier vor sich geht. Jesus ist zu ihnen gekommen, heute, jetzt. Petrus taucht wieder an die Oberfläche. Am Ufer sieht er ein Feuer. Alles ist zum Essen vorbereitet, Fisch und Brot. Petrus kann es immer noch nicht wirklich glauben. Jesus ist da, aber er war doch tot. Und nun kommt er einfach und bringt wieder alles durcheinander. Aber er lebt. Petrus steigt aus dem Wasser und zieht etwas Trockenes an. Seine Freunde sind bereits bei Jesus. Gemeinsam wollen sie etwas essen und sich stärken. Jesus hätte wenigstens Bescheid sagen können, dass er vorbeikommt, grummelt Petrus vor sich hin. Dann wäre der Schreck, meine Verwunderung nicht so groß gewesen. Ja, Petrus hätte sich gerne auf die Begegnung mit Jesus vorbereitet. Das ist mal wieder typisch, denkt Petrus. Jesus erscheint, wo er will und wie er will. Petrus geht zu den anderen ans Feuer. Sein Ärger, sein Frust ist verflogen. Es fühlt sich für ihn an wie ein Leichtsein, wie eine kleine Auferstehung, Erleichterung. Vielleicht ist die Berufsfischerei nicht mehr meins, denkt sich Petrus. Gestärkt durch das gemeinsame Mahl, neuen Mutes durch die Begegnung, getröstet durch Jesu Wort, nimmt sich Petrus vor, dieses Mal wirklich zum Menschenfischer zu werden und allen Menschen von Jesus und Gott zu erzählen. Es ist der Herr, sagt Johannes zu Petrus. Ja, Jesus zeigt sich den Menschen immer wieder, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Und heute kam er zu uns. Eine Woche nach Ostern. Du und ich, wir feiern Gottesdienst. Wir alle sind hier mit unseren Lebensgeschichten und bringen sie vor Gott. Und das Gepäck auf der Wanderung durch unser Leben lastet manchmal schwer auf den Schultern. Wir erleben Streit in der Familie oder unter Freunden. Wir erleben Krankheit und Tod. Wir erleben Krisen. Glaubenskrisen, Ehekrisen, Gesellschaftskrisen, wir erleben unsere ganz persönlichen Krisen. Mit all diesem schweren Gepäck sind wir nicht allein unterwegs. Wir stehen mit all den Menschen am Feuer, am Ufer des Sees, an dem Jesus sich nach seinem Tod seinen Freunden und Freundinnen gezeigt hat. Jesus hat für uns alle das Mahl bereitet, für den Krankenpfleger Mario, für die Entscheidung lebende Anna, für den mürrischen Petrus, für dich und für mich. So entlässt uns das letzte Kapitel des Johannesevangeliums genau mit dieser Szene zurück in unser Leben. Wie neugeborene Kinder, quasi modo geniti, können wir gestärkt unsere Reise durch das Leben fortsetzen. Wir alle gehören doch auf eine besondere Art zu einer Gemeinschaft von Gebrochenen, von Gescheiterten, die wieder aufgerichtet werden. Täglich dürfen wir in unserem Alltag Momente der Auferstehung erleben. Diese Momente, in denen sich der Glaube an den Auferstandenen in unserem Alltag Bahn bricht, kommen aber unerwartet. Wenn wir einander vergeben, wenn wir uns miteinander versöhnen, wenn wir uns gegenseitig trösten, wenn aus Fremden Nachbarn und Nachbarinnen werden, dann erleben wir Gottes Reich hier auf Erden. Dann erleben wir Auferstehung in unserem Alltag. Und diese Momente hinterlassen Spuren in unserem Leben. Denn Auferstehung ist die Hoffnung auf die Überwindung von Katastrophen, Verzweiflung und von Krisen. Der Glaube richtet sich nicht auf die Vergangenheit, sondern auf eine Zukunft des Heils, auf ein gemeinsames Mahl mit dem Brot des Lebens, mit dem Kelch des Heils und das alles im Überfluss. Es ist der Herr, sagt Johannes zu Petrus. Er kommt unerwartet und anders, als man denkt. Ja, Jesus zeigt sich den Menschen immer wieder, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Heute kommt er zu uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unser Denken und Tun im Glauben an unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus, Grund aller Hoffnung. Amen.